Wissenschaft im Brennpunkt.
Sind Sie depressiv? Ein einfacher Test kann den Verdacht erhärten.
Erste Frage.
Fühlten Sie sich im letzten Monat häufig niedergeschlagen, traurig, bedrückt oder hoffnungslos?
Zweite Frage.
Hatten Sie im letzten Monat deutlich weniger Lust und Freude an Dingen, die Sie sonst gerne tun?
Die Empfehlung.
Wenn Sie beide Fragen mit Ja beantworten, ist es ratsam, sich an einen Arzt oder Psychotherapeuten zu wenden.
Verstimmt. Vom Umgang mit der Krankheit Depression. Von Eva Schindele.
Selbsttests zum Thema Depression drängen in den letzten Jahren vermehrt in unseren Alltag. Sie finden sich im Internet, in Informationsbroschüren der Krankenkassen, in Zeitschriften. Die Botschaft: Niemand soll sich mehr für seine depressive Stimmungslage schämen müssen. Und keine Depression soll unbehandelt bleiben.
Es ist eine gute Entwicklung, dass Menschen heute dazu stehen können, dass sie an Depressionen leiden und nicht als Versager sich selbst erleben oder von anderen eingestuft werden.
Trotzdem erzeugen diese öffentlichen Kampagnen auch ein Unbehagen. Die Grenze zwischen gesund und krank verschwimme immer mehr, meint der Psychiater Tom Shaw. Er ist Chefarzt der Berliner Schlossparkklinik und Mitglied der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft.
Die andere Seite ist, dass wir inzwischen in einen Bereich kommen oder gekommen sind, wo Alltagsbefindlichkeiten, normale Krisen, wie sie zum Leben dazugehören, auch zu krankhaften Depressionen erklärt werden und anschließend medikamentös behandelt werden.
Es ist keineswegs so, dass sich diese Gemütszustände immer wirksam, nebenwirkungsfrei und auf Knopfdruck heilen lassen. Das aber suggerieren inzwischen Ärzte in der Öffentlichkeit. Dabei haben sich Mediziner lange Zeit gar nicht um Depressionen gekümmert. Sie galten als gutartige Befindlichkeitsstörung, die in der Regel von selbst wieder vergeht. Dies änderte sich erst, als vor etwa 50 Jahren die ersten Antidepressiva auf den Markt kamen. Chemische Stimmungsaufheller mit hohem Risiko unter anderem für das Herz-Kreislauf-System. Wegen der Nebenwirkungen waren sie nur den schweren Fällen vorbehalten. Dies sollte sich mit der neuen Generation der Antidepressiva ändern, die zwar nicht besser wirken, aber besser vertragen werden.
Das ist generell ein interessantes Phänomen, dass Erkrankungen dann in die Öffentlichkeit kommen und Awareness erfahren, also Aufmerksamkeit, wenn es wirksame Therapien gibt.
Die SSRIs, die sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, wurden in den späten 1980er Jahren populär. Zuerst in den USA, dann in Europa. Damit begann die Karriere der Depression als schwerwiegende Volkskrankheit, so der Psychiater und Gesundheitswissenschaftler Stefan Weinmann, der bis vor kurzem an der Berliner Charité gearbeitet hat.
Mit den SSRI, den vermeintlich nebenwirkungsärmeren Medikamenten, war es leichter, über die Depression zu sprechen, weil eben nebenwirkungsarme Medikamente verfügbar waren. Und da hat es einfach die pharmazeutische Industrie zusammen mit den Ärzten, die ja auch zuständig sind und zuständig sein wollen, gab es einfach eine gemeinsame Anstrengung, die Erkrankung ins Bewusstsein zu bringen.
Laut Arzneimittelreport 2011 hat sich die Verordnung von Antidepressiva in den letzten 15 Jahren mehr als verdreifacht. Auch die Diagnose Depression wird häufiger gestellt, nach Daten der gesetzlichen Krankenkassen jährlich bei etwa 8% der erwerbstätigen Versicherten. Die Mehrzahl ist zwischen 45 und 60 Jahre alt und weiblich. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jeder Vierte im Laufe seines Lebens mindestens einmal depressiv ist.
Alarmierende Zahlen, die aber auch sehr weit auseinanderklaffen, je nachdem, mit welchen Messkriterien der Gemütszustand beurteilt wurde. So werden Depressionen nach der in den USA üblichen Klassifikation DSM-4 deutlich seltener diagnostiziert als bei den in Europa üblichen ICD-10-Kriterien der WHO.
Jeder siebte Europäer leidet unter krankhafter Angst. Die Zahl einer voll ausgeprägten Depression ist in den vergangenen Jahren um 400% gestiegen,
schreibt die Welt am 6. September 2011. Und beruft sich dabei auf eine europaweite Studie, die von dem Psychiater Hans-Ulrich Wittchen von der Uni Dresden koordiniert wurde. Danach leidet jeder dritte Europäer an einer neurologischen oder psychischen Erkrankung. Das betrifft 165 Millionen Menschen in der EU. Depressionen verursachen dabei, so die Studie, die meisten verlorenen Lebensjahre.
Depressionen und andere psychische Belastungen nehmen zu. Schon ein Sechstel der Behandlungstage in Kliniken,
titelte der Tagesspiegel am 27. Juli 2011. Nach den Schlagzeilen zu urteilen, nehmen Depressionen geradezu epidemisch zu. Dieser Zusammenhang lässt sich aber so nicht aus den Studien ableiten. Es könnte auch sein, dass Menschen bei niedergedrückter Stimmung heutzutage öfter eine Praxis aufsuchen oder dass Ärzte die Diagnose schneller stellen. Fast jeder kennt Phasen, in denen er sich bedrückt, ohnmächtig und hoffnungslos fühlt. Gleichzeitig haben Emotionen wie Enttäuschtsein, Schwermut, Verzweiflung wenig Raum in unserer Glücksgesellschaft.
Das weiß jeder aus dem eigenen Leben, dass man Krisen hat, traurig reagiert und dass solche Krisen auch überwunden werden können, sodass sich da auch sehr streng die Frage stellt, wo beginnt die Krankhaftigkeit und die Behandlungsbedürftigkeit.
Und was ist, wenn jemand an einer wirklich schweren Depression erkrankt? Dann versagt nicht selten das Versorgungssystem. So die aktuelle Analyse des gemeinsamen Bundesausschusses, kurz GBA, der eine wichtige Funktion in der Steuerung des Gesundheitswesens hat. Werden die Falschen behandelt und die Kranken falsch behandelt?
Ärzte sind nicht Psychologen, ne? Dadurch, dass ich verschiedene Wehwehchen habe, dann macht jeder so sein kleines Gebiet und guckt nicht unbedingt aufs Ganze. Dass du hier mal deinen Arzt hast und dann hast du einen Arzt für irgendwas anders, aber keiner kennt dich als ganze Person.
Maggie ist gebürtige Engländerin und lebt seit langem in Norddeutschland. Es ging ihr gut. Dann, ab Mitte 40, nehmen ihre körperlichen Beschwerden immer mehr zu. Probleme mit Knie und Rücken, Rheuma an den Gelenken, chronische Schmerzen. Jeder Arzt verschreibt ihr andere Medikamente, die nicht aufeinander abgestimmt sind.
Das fängt so leise an und so unvermutet, dass du es erstmal gar nicht merkst. Das ist eine ganz, ganz schleichende Entwicklung. Und eigentlich, wenn ich zurückgucke, kann ich sehen, wann mehr oder weniger, wann die ersten Anzeichen waren. Aber ich habe das damals nicht so wahrgenommen. Immer wenn ich eingeladen war irgendwo und ich wollte auch hin, dann hatte ich eine Migräne und war richtig verärgert oft, weil ich da hingehen wollte. Dann dachte ich, nee, die sind alle intelligenter als ich und sehen besser aus als ich. Und dann kam auch bewusst oft dann dieser Gedanke, warum sollst du hingehen? Ne? Was wollen sie denn mit dir? Du bist sowieso nichts Besonderes.
Immer Geldsorgen. Ihr Gehalt als Pädagogin muss für eine fünfköpfige Familie reichen. Von ihrem Ehemann fühlt sie sich wenig unterstützt. Aber auch Maggie selbst will sich keine psychische Schwäche zugestehen. Von ihren Arbeitskollegen und Kolleginnen wird sie geschätzt.
Da konnte ich noch meine Rolle spielen, ne? Da konnte ich über meinen Schatten springen, konnte die richtige Maggie sein. Und nachher war ich absolut erledigt und oft dann 2-3 Tage lang war nichts.
2007 dann der Zusammenbruch. Nur mit Mühe schafft es die 56-Jährige, am Morgen überhaupt aus dem Bett zu kommen. Alltagserledigungen werden ihr zur Last. Der Schmerzarzt schreibt sie krank. Diagnose Burnout, ausgebrannt.
Dann habe ich den Burnout gekriegt, was auch eine Depression eigentlich ist, ne? Hört sich nur netter an irgendwie. Burnout hört sich ein bisschen freundlicher und nicht so negativ an. Und Depression hört sich sehr negativ an.
Zum ersten Mal spricht in der Kur jemand mit Maggie ausführlicher über ihre psychische Befindlichkeit. Sie schöpft Hoffnung, fällt dann in ein umso größeres Loch, als sie nach 8 Wochen entlassen wird. Ihre Krankenkasse lehnt eine stationäre Weiterbehandlung am Heimatort ab. Nun verkriecht sie sich völlig.
Ich habe mich selbst verloren. Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Es ist schrecklich. Es ist absolut schrecklich, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich keine Kontrolle über mich mehr habe. Und das ist das Fürchterliche bei dieser Depression.
Was eine Depression verursacht, ist unter Psychiatern umstritten. Da man die Kausalität nicht erklären kann, haben sich Experten im ICD-10 auf eine Symptombeschreibung geeinigt. Der ICD-10 unterscheidet zwischen Haupt- und Zusatzsymptomen, erklärt Ulrich Hegerl, Direktor der Psychiatrie an der Uniklinik Leipzig. Er leitet die Stiftung Deutsche Depressionshilfe.
Zu den Kernsymptomen, das sind ja 3 bei ICD-10, Das ist gedrückte Stimmung, dann ist gestörter Antrieb und eine Anhedonie, also eine Störung der Fähigkeit, Freude zu empfinden, die ja bei Depressionen abgeschaltet oft ist. Und wenn zwei dieser drei vorhanden sind und noch zwei zusätzliche Kriterien, zum Beispiel Schuldgefühle und Schlafstörungen, und das über 14 Tage, dann sind die Kriterien einer leichten Depression erfüllt.
Je nachdem, wie viele Symptome vorliegen, wird Patient oder Patientin als leicht, mittel oder schwer depressiv eingeteilt. Das heißt, es kommt nicht auf die Schwere der einzelnen Symptome an, sondern auf ihre Anzahl.
Die Abgrenzung, das ist nicht sehr, sehr genau definiert. In unserem Klassifikationssystem ist es die Zahl der Krankheitssymptome, die vorhanden sind. Bei leichter Depression, da müssen zwei der Kernsymptome vorhanden sein und zwei zusätzliche Krankheitszeichen über mindestens 14 Tage.
Zwei Wochen lang antriebsarm, niedergeschlagen, schlecht geschlafen und mit häufigen Kopf-, Rücken- oder Magenschmerzen reichen, um nach dem ICD-10 als depressiv zu gelten. Diese Kriterien sollen helfen, Schwermütige frühzeitig herauszufiltern, bevor sich die Depression bei ihnen verfestigt und Folgeschäden wie Diabetes, Schlaganfall oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach sich zieht. Soweit die Theorie. Doch wer rutscht in eine solch tiefe Verzweiflung, dass er vielleicht sogar den Freitod wählt? Bei wem wird eine Depression chronisch? Und wer wird erst durch das Etikett Depression verunsichert und depressiv? Da gibt es keine fundierten Prognosen, meint der Psychiater Stefan Weinmann.
Das Problem ist, diejenigen herauszufinden, die tatsächlich chronifizieren oder die in immer schwerere Depressionen reinrutschen. Und hier nimmt man in Kauf Menschen, die eigentlich ohne Probleme nach ein paar Tagen oder Wochen wieder aus den Zuständen rauskommen würden, umsonst zu behandeln, um eben diejenigen zu erreichen, die chronifizieren. Und das ist natürlich ein Dilemma, aus dem man nicht wirklich rauskommt, wenn man keine guten Vorhersagewerte oder Prädiktoren hat für den Verlauf.
Fühlt man sich nicht wohl, schläft schlecht oder wird häufig von Kopf- oder Magenschmerzen gequält, geht man erst einmal zu seinem Hausarzt. Die Hausärzte und nicht Psychiater sind es dann auch, die am häufigsten depressive Störungen diagnostizieren und schnell mit dem Rezeptblock behandeln, oft ohne zu unterscheiden, ob der Patient an einer leichten, mittelschweren oder gar schweren Depression leidet. Aber gerade diese Einteilung entscheidet über die weitere Therapie.
Die 2010 veröffentlichte Leitlinie Unipolare Depression empfiehlt bei einer leichten Depression, das Gespräch mit dem Patienten zu suchen und erst einmal abzuwarten. Bei einer mittelschweren Depression soll eine Psychotherapie oder alternativ eine Behandlung mit Antidepressiva angestrebt werden. Bei der schweren Depression rät die Leitlinie zur Behandlung mit Antidepressiva und zur zusätzlichen Psychotherapie.
Bei den Psychiatern landen meist die schweren Fälle. Und die überweisen viel zu selten an einen Psychotherapeuten, hat der gemeinsame Bundesausschuss kritisiert. Und in der Hausarztpraxis wird fast jeder Fünfte falsch diagnostiziert.
Was Sie ansprechen, zeigt einfach das Problem, eine psychische Erkrankung zu definieren, anhand der Symptome. Wir haben ja keinen Laborwert, der das anzeigt. Das Problem ist eben, dass viele Leute diese Symptome haben und das vorliegende Symptome gar nichts darüber aussagt, woher das kommt, in welcher Situation, wie das zu bewerten ist.
Eine psychische Erkrankung lässt sich nicht, so wie Diabetes oder Bluthochdruck, einfach messen. Dies ist ein Dorn im Auge naturwissenschaftlich orientierter Mediziner. Berlin. Es tagt die Deutsche Gesellschaft für Psychotherapie und Nervenheilkunde.
Liebe Damen und Herren, wenn wir zurückblicken, auf welche Grundlagen unsere heutige Wissensbasis zur Depressionsentstehung gestützt ist, können wir drei Hauptrichtungen identifizieren. Einmal, die Depression ist eine erbliche Erkrankung. Sie ist mit einer Reihe von Laborabnormalitäten verbunden.
Der Plenarsaal des Kongresszentrums ist gut gefüllt. Rund 1000 Teilnehmer hören dem Depressionsforscher Florian Holzbohr zu. Er leitet das Münchner Max-Planck-Institut für Psychiatrie seit 20 Jahren. So lange sucht er auch nach körperlichen Korrelaten, an denen eine Depression zu erkennen ist. Am besten, bevor sie überhaupt eintritt.
Tatsächlich ist unser Forschungsgebiet bis zum heutigen Tag belastet durch die Abwesenheit diagnostischer Tests, die uns helfen könnten, validere Diagnosen zu schaffen. als solche, die man allein auf verbal kommunizierter Information herstellen kann.
Wissenschaftler versuchten in den letzten Jahrzehnten vor allem die biologischen und biochemischen Ursachen von Depressionen zu erforschen. Doch verstanden haben sie die Entstehung der Depression bisher nicht. Es gibt nur einzelne Puzzleteilchen.
Etliche sogenannte Depressionsgene wurden identifiziert, die meisten dann aber wieder verworfen. Die Betroffenen hatten doch zu unterschiedliche Genvarianten. Tierversuche belegen, dass frühkindlicher Stress die Gene dauerhaft so modifizieren kann, dass die Betroffenen im Erwachsenenalter weniger belastbar und häufiger niedergedrückt und antriebsarm sind. Der Stoffwechsel im Gehirn funktioniert bei schwer depressiven Menschen oft nicht regelgerecht. Angenommen wird, dass Serotonin, Noradrenalin und andere Botenstoffe aus der Balance sind. In Blut und Urin lassen sich größere Mengen des Stresshormons Cortisol nachweisen, als das normalerweise der Fall ist.
Viele Einzelbefunde, aber keine Antwort auf die Frage, ob die biologischen Marker durch den depressiven Stress erst entstehen oder ob sie die Ursache der Depression sind.
Tatsächlich ist der gegenwärtige Status der genomweiten Assoziationsstudien bei Depressionen etwas enttäuschend. Wir können nicht aufgrund eines genomweiten Screens feststellen, ob man nun wirklich ein Risiko für Depression hat. Wir sind nicht einmal in der Lage, aufgrund einer solchen Konstellation irgendwelche Vorhersagen machen, wie man seinen Lebensstil ändern soll, damit die Depression unterdrückt oder zumindest der Ausbruch verzögert wird.
Für den Mediziner Florian Holzbohr spielt die Veranlagung eine zentrale Rolle. Lebensgeschichtliche Ereignisse und Stress können dann die Depression auslösen. Sein Ehrgeiz gilt der Entwicklung wirksamerer Medikamente, die die biochemischen Mechanismen der Depression schachmatt setzen. Doch ist dieser Weg der richtige? Stefan Weinmann.
Biologische Psychiatrie, da sind also Millionen, Milliarden reingeflossen, mit der Hoffnung, endlich eine Aufklärung zu finden. Also dort, wo Geld reinfließt in die Forschung, dort werden eben auch Ergebnisse produziert. Wir hören immer, jetzt kommt der Durchbruch und dann nach ein paar Jahren kommt wieder ein neuer Durchbruch und wir stehen quasi immer kurz vor dem Durchbruch. Dadurch wird natürlich auch eine Situation aufrechterhalten, dass Forschungsgelder weiter akquiriert werden können. Dadurch wird aber auch ein Bild einer Erkrankung aufrechterhalten, was eben einseitig biologisch ist im Moment.
Die Anzahl der belastenden Lebensereignisse steigert signifikant das Risiko, an einer Depression zu erkranken, und zwar bei Männern und bei Frauen. Dies fand eine Forschergruppe um den Genetiker Neil Risch in einer Meta-Analyse heraus, die 2009 im angesehenen Medizinjournal JAMA veröffentlicht wurde. Dagegen zeigte die Studie, die insgesamt 14.000 Menschen einschloss, keinerlei Zusammenhang mit dem Gen 5-HTT-LPR, das als Serotonintransporter jahrelang als Ursache für die Depression gehandelt wurde.
Es ist wichtig, dass geforscht wird im Bereich biologischer Risiken für Depressionen, aber das ist nur ein Aspekt, wo viel zu wenig geforscht wird, sind eben psychosoziale Risikofaktoren, Live-Event-Forschung, auch anthropologische Fragestellungen der Wahrnehmung von körperlichen, psychischen Veränderungen.
Wer leidet in Deutschland an depressiven Seelenqualen? Und was haben die Betroffenen erlebt? Trennung, Krankheit, Gewalt, Einsamkeit, Überforderung am Arbeitsplatz oder Arbeitslosigkeit? All das wissen wir nicht so genau. Die Geschichten vom erfolgreichen Mittelschichtler oder dem Spitzensportler, die in den Medien erzählt werden, verzerren jedenfalls das Bild. Depressionen sind bisher vor allem weiblich. Internationale Studien nennen außerdem Armut und ein fehlendes soziales Netz als wichtige Risikofaktoren.
Ich fühle einfach, als ob ich nicht da bin, als ob ich neben mir stehe. Als ob ich irgendwo anders bin und gucke zu, wie alles passiert.
Maggie bekommt seit 6 Jahren Antidepressiva, erst wegen Schmerzen, dann wegen Burnout, dann wegen Depressionen. 5 verschiedene Mittel hat sie ausprobiert, doch geholfen haben sie ihr jahrelang nicht. Dafür nimmt sie 30 Kilogramm zu, wird immer apathischer und weinerlicher.
Du kriegst dann wahnsinnige Schmerzen in der Brust. Es tut so weh im Herzen, als ob wirklich ein Riesenbrocken da drin war, ein Riesenfelsen und ganz eckig. Manchmal nenne ich das in meinen Gedichten auch ein Eisberg, ne? So alles gefroren. Solche Schmerzen hatte ich mir vorher nie vorstellen können, dass die Kehle fast zugeschnürt ist, ne? Dass du nicht richtig atmen kannst, manchmal nicht richtig reden. Ich habe auch lange Jahre kaum geredet. und dass alles so mühsam ist, so furchtbar mühsam, dass du manchmal dich wirklich fragst, hat das alles noch einen Sinn?
Maggie wird jahrelang von einem Schmerzarzt behandelt. Ihre Versuche, einen Psychotherapeuten zu finden, verlaufen im Sande.
Das Problem ist, die Krankenkasse gibt dir eine Liste und du sollst anrufen. Aber wenn du nicht ans Telefon gehst, wie sollst du Leute anrufen? Und vor allem fremde Leute. Und die haben alle sehr lange Wartelisten. 9 Monate, 1 Jahr und so weiter. Und das hat mich abgeschreckt. Wenn du so bist und kannst nicht mehr kämpfen, dann sagst du Dankeschön, tschüss.
Als der medizinische Dienst der Krankenkasse ein psychiatrisches Gutachten anfordert, geht sie zu einer Fachärztin, zu der sie einen guten Draht findet. Die Psychiatrin verschreibt ihr Antidepressiva, die besser helfen, und vermittelt ihr vorübergehend eine gemeindenahe ambulante Hilfe. Die Sozialarbeiterin unterstützt sie bei Behördengängen und anderen lebenspraktischen Dingen. Das nützt. Doch nach wie vor hofft sie, einen Psychotherapeuten in ihrer Nähe zu finden.
Dann wäre ich nicht so alleine. Ich habe die ganze Jahre mich so furchtbar alleine gefühlt, so total verlassen und hilflos und wie ein Stück Dreck in der Ecke irgendwie. Es war furchtbar. Und das wäre so schön zu wissen, da ist jemand, der zuhört und versteht.
Wie hilft man Menschen, aus ihrer verzweifelten Lage herauszukommen? Darüber streiten seit Jahren die körpermedizinisch ausgerichteten Psychiater mit den Psychotherapeuten. 2 Strategien stehen im Wesentlichen zur Verfügung: Pillen und Psychotherapie.
Die aktuellen Leitlinien zur Behandlung der unipolaren Depression empfehlen bei leichten Depressionen erst einmal das Gespräch zu suchen und abzuwarten. Bei mittelschweren Depressionen raten sie zu Psychotherapie oder alternativ zu Antidepressiva, je nachdem, wie der Patient gestrickt ist. Menschen mit schwerer Symptomatik sollen am besten beides machen.
Studien belegen inzwischen, Psychotherapie kann depressiven Menschen aus dem schwarzen Loch heraushelfen. Dabei kommt es weniger auf die Methode an, als vielmehr darauf, ob der Klient zum Therapeuten eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen kann.
Menschen verändern ihre Lebensstrategien und Menschen verändern auch ihre Lebensumstände. Und dann verändert sich auch ihre psychische Befindlichkeit.
So die Erfahrung des Bremer Psychotherapeuten Hans Schindler. Für ihn ist dabei die Einteilung der Klienten nach Symptomen nicht so hilfreich.
Psychotherapeutisches Denken ist, depressive Klienten in ihrer biografischen Entwicklung zu verstehen und mit ihnen gemeinsam danach zu suchen, an welchen Ecken und Kreuzungen etwas in eine Richtung gegangen ist, die dazu führt, dass heute das Leben so nicht bewältigt werden kann, dass darauf mit einer depressiven Symptomatik reagiert wird.
Gerade in ländlichen Gebieten fehlen aber psychotherapeutische Angebote, ebenso in den neuen Bundesländern. Außerdem überweisen Ärzte generell zu selten an Psychotherapeuten und sind dafür zu schnell mit einem Rezept bei der Hand, obwohl Antidepressiva bei leichten und mittleren Depressionen nicht besser helfen als ein Placebo. Das belegen inzwischen die wissenschaftlichen Studien übereinstimmend. Der Berliner Pharmakologe und Psychiater Bruno Müller-Oerlinghausen.
Man muss schon annehmen, dass eine Fülle von Patienten mit, ich sage es etwas salopp, irgendwelchen Befindlichkeitsstörungen, mit denen etwa auch der Hausarzt nicht wirklich umgehen kann, hier, sagen wir mal, versuchsweise oder, wenn man es sehr kritisch formulieren will, aus Hilflosigkeit erstmal mit einem Antidepressivum behandelt werden.
Die Antidepressiva-Verordnungen haben sich in den vergangenen 15 Jahren mehr als verdreifacht. Laut den Daten der Barmer GEK bekamen im Jahr 2009 10% der 40-Jährigen und 20% der 60-Jährigen weiblichen Versicherten Antidepressiva verschrieben. Männer bekommen deutlich weniger Stimmungsaufheller verordnet, allerdings holen sie langsam auf. In der Altersgruppe der 20- bis unter 35-Jährigen haben sich seit 2005 die Verordnungen verdoppelt.
Was hier kritisch stimmt, ist die Tatsache, dass wir heutzutage sehr genau wissen, Antidepressiva sind eigentlich schwach wirksame Medikamente, haben aber keineswegs zu vernachlässigende Nebenwirkungen.
Ich finde das merkwürdig, dass ich überhaupt keinen Wut in mir habe. das ist weg. Ich kann mich eigentlich gar nicht so ärgern oder richtig wütend werden oder so. Das ist irgendwie absolut weg und das finde ich nicht gesund. Ob das mit dem Psychopharmaka auch zusammenhängt, wer soll das wissen? Ich nicht. Ich würde sehr gerne davon wegkommen. Aber leider kann man nicht einfach so aufhören. Es ist ja so, dass du dann erstmal so schleichend davon wegkommen musst. Ist auch nicht so ganz einfach, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ich davon wegkomme. Ich möchte wieder ein Teil von der Gesellschaft sein. Ich möchte nicht am Rande so leben, wie ein Aussässiger oder so. Das würde ich mir sehr wünschen, dass ich wieder mein aktives Teil wieder spielen könnte oder leben könnte.
Depressionen treffen viele Menschen und sie beeinträchtigen die Lebensqualität wie kaum eine andere Krankheit, so der Leipziger Psychiater Ulrich Heger.
Das Problem bei uns ist nicht die Überversorgung, sondern nach wie vor, dass ein Großteil der Depressiverkrankten nicht konsequent behandelt werden.
Doch wie sieht eine konsequente Behandlung aus? Menschen, die an einer schweren depressiven Krise leiden, brauchen neben Medikamenten auch Gespräche und soziale Hilfsangebote. Da versagt aber in vielen Fällen unser Versorgungssystem. Umgekehrt vergeben Mediziner inzwischen schon bei normalen Befindlichkeitsstörungen die Diagnose Depression und behandeln sie medikamentös. Das kritisiert der Psychiater Stefan Weinmann und fordert eine andere Sicht auf die Krankheit Depression.
Wenn man die Depression generell eher als gutartige, episodenartig verlaufende Erkrankung beschreibt, die in der Regel nicht so schlimm ist, dann ist das Signal auch an den Betroffenen, es geht wieder vorbei. Wenn ich aber signalisiere, da ist ein hohes Rückfallrisiko, vor dem mich Medikamente schützen, ich sollte doch sehr in Behandlung bleiben, unter Kontrolle, dann gehe ich auch anders mit Symptomen um, die auftreten. Die Bewertung der körperlichen, psychischen Veränderungen ist ganz entscheidend, auch für den Umgang mit der Erkrankung und auch für den Verlauf.
Verstimmt. Vom Umgang mit der Krankheit Depression. Von Eva Schindele. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll.